es geht ja auch darum, wie du als Werder Bremen dich da gerade präsentierst. Ne? So, wir hatten jetzt immer die Diskussion um diese 13 Spiele, das lenkt natürlich total ab von anderen Themen.
Grün auf Weiß, der Podcast des Weser-Kurier. Herzlich willkommen. Ich bin Stefan Freie und mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Freunde.
JJ, nach dem großartigen 2:0-Erfolg über den ersten FC Heidenheim, der ja eine gewisse Euphorie ausgelöst hat, habe ich mich natürlich sofort gefragt, was macht jetzt der Kollege mit seiner Kolumne? Auf welchen Punkt weist er hin? Freut er sich mit? Stützt er die Euphorie oder kommt er zu einem ganz anderen Gedanken? Und tatsächlich, so war es, du bist darauf gekommen, dass der SV Werder so weitermachen muss, aber vor allen Dingen muss er auch an seinem Image arbeiten. Das ist sicherlich nicht ganz unberechtigt, aber du machst das fest an einer Sache, die, sagen wir mal, zumindest kontrovers diskutiert wird, nämlich an den Fans, beziehungsweise namentlich daran, dass ein Ultra-Kapo vor dem Spiel 4 Minuten Redezeit hatte, um das Stadion auch nochmal aufzuwecken. Hat dir nicht gefallen?
Was er gesagt hat, war völlig in Ordnung. Da habe ich auch kein Wort kritisiert davon. Ich fand die Aktion an sich ein bisschen befremdlich für einen Verein wie Werder Bremen. Einerseits, er spricht nicht für alle Leute, die da im Stadion sind. Dessen sollte sich die Fanszene bewusst sein. Zweitens fand ich den Zeitpunkt merkwürdig. Also ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn man gesagt hätte, hier eine Videobotschaft, die man vorher aufgenommen hat und die kommt so eine halbe Stunde vor Spiel. Das hätte ich besser mitleben können. So, du musst dir halt mal vorstellen, was passiert ist. Ne? Du gibst dem das Mikrofon, es sind nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff und du kannst als Verein ja überhaupt nicht auf das mehr Einfluss nehmen oder reagieren, was dann da passiert. Du gibst ihm die Wortführerschaft. Ne? So, der hätte jetzt auch ganz andere Dinge da sagen können und plötzlich hast du ein großes Problem. Ne? Das, finde ich, passt nicht zu der Art Werder Bremen. Also ich saß im Stadion, ich habe mir das angehört, wie gesagt, inhaltlich alles okay, aber die Aktion an sich, die fand ich befremdlich,
ja. Ja, ich nehme mal an, dass man sich vorher abgestimmt hat und dann lautet halt die Losung Vertrauen gegen Vertrauen. Und das hat er ja offensichtlich auch nicht missbraucht. Was hältst du denn von der These, dass der Verein einfach nochmal die Bedeutung der Fans erkannt und auch unterstrichen hat an der Stelle?
Nicht viel. Ich halte auch nicht viel von der These, dass man so eine Ansprache braucht, damit die Mannschaft dann besser spielt. Das wäre ja ein Armutszeugnis für die Spieler und für die Mannschaft.
Es ging ja auch nicht um die Mannschaft, es ging ja um das Stadion. Es ging ja darum.
Ja, Zusammenhalt, ne?
Ja.
Zusammenhalt, genau. Schulterschluss.
Da hat es ja auch keinen Unmut. Ja. Hast du Leute auf der Tribüne gesehen, die gesagt haben, was will er denn? Nö, das ist ja sehr wohlwollend begleitet worden und dann auch tatsächlich umgesetzt. Und um die Bedeutung der Fans einfach nochmal zu unterstreichen, was meinst du, wie viel sich auf dem Weg nach Berlin machen am Wochenende und die Mannschaft dort unterstützen? Die nehmen eine ganze Menge auf sich, die Fans, und die haben eine ganze Menge ertragen in letzter Zeit. Und dann an der Stelle mal zu sagen, wir geben dir jetzt das Mikro, damit du das Stadion nochmal entsprechend einschwörst, deine Rolle einfach nochmal einnimmst, auch vorm Spiel schon. Vielleicht ist das genau einer der Wege, die Werder dann auch zum etwas anderen Verein machen und letztlich auch das Image polieren.
Das ist aber jetzt ein ganz schneller Wandel zwischen St. Pauli und diesem Heimspiel dann, ne? Also
ja,
St. Pauli,
genau,
wird die Mannschaft weggeschickt. Das sind fürchterliche Bilder, die durchs Land gehen erst einmal, weil ja der Zusammenhang sehr schnell durch Bilder konstruiert ist. Ne? Mhm. Hier aufgebrachte Fans, die schicken die Mannschaft weg. Dann bist du ganz schnell bei Sachen, die bei anderen Vereinen passiert sind im Abschiedskampf in den letzten Jahren und Jahrzehnten zwischen Fans und Mannschaft. In diesen Kontext ist Werder da plötzlich reingezogen worden. Und eine Woche später gibt es ihm das Mikrofon in die Hand, ne? Wie gesagt, ich habe inhaltlich ja gar nichts daran auszusetzen. Ich finde, das passt nicht zu Werder Bremen. Ich fand auch nicht, dass die Rede nötig ist, damit die Mannschaft eine Bombenleistung bringt. Und ich glaube auch nicht, dass er für alle Fans gesprochen hat, die in diesem Stadion waren.
Na gut, mit der Mannschaft hatte man sich ja vorher schon committed, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hatte man sich ja vorher schon offenbar im kleinen Kreis getroffen. Die Ultras, die Fans, wie auch immer, und Teile der Mannschaft dann eben einige Spieler und haben sich gegenseitig, sagen wir mal, die Treue zugesichert. Und vor allen Dingen, was von Seiten der Mannschaft natürlich sehr wichtig war, weil bei den Fans wissen wir es, versichert, dass man alles tun wird, um diesen Abstieg zu vermeiden. Das war ja durch das Thema. Es ging ja dann nur darum, dass man die Kurve insbesondere, aber dann auch eben den Rest des Stadions einfach nochmal einspürt. Bringt uns jetzt nichts, wenn wir nochmal zu lange an St. Pauli denken, jetzt kommt Heidenheim und dann müssen wir alle da sein. Und das ist ja gelungen.
Stefan, Entschuldigung, aber ich erwarte per se zwei Dinge. Erstens, dass eine Mannschaft alles dafür tut, dass sie in der Klasse bleibt. Das sind Profis, die werden dafür bezahlt. Zweitens, und übrigens, es sind auch viele Profis dabei, die schon viele Jahre bei Werder sind, also denen das auch was bedeutet, die auch den Zusammenhang verstehen, was Werder für die Stadt und die Region bedeutet und dass da Arbeitsplätze im Verein dranhängen von Leuten, die ganz eng mit ihnen zusammenarbeiten während einer Saison. Das ist mal das eine. Und das andere, ich erwarte und ne, ich bin ja nicht vom Mond, ne? Ich habe ja auch Fußballvereine, für die mein Herz
Hinterm Mond, hat man schon mal behauptet.
Ich erwarte es natürlich auch von Fans, dass sie die ganze Saison zu ihrer Mannschaft halten und dass man gemeinsam versucht, gerade bei Werder Bremen, gemeinsam versucht, dieses Ding Klassenerhalt ins Ziel zu bringen. Das war ja, erinnert dich an Aktionen, die Fans in den vergangenen Saisons im Abstiegskampf gemacht haben. Das war ja so eine Stärke von Werder und das waren ja positive Bilder, die durchs ganze Land gingen. Da hat man richtig gesehen, da ist Zusammenhalt, das ist eine Werder-Familie, ja. Die stemmt sich gegen den Klassenerhalt. Da brauchte man auch jetzt keinen, dem du vorher das Mikro gibst, ne?
Ja, aber für mich liegt das genau in der Tradition von Green, White, Wonderwall und was es alles gegeben hat in den letzten Jahren, dass dann ein Fan nochmal das Mikro übernimmt und die Kurve nochmal einschwört. Das finde ich genauso negativ, wie du es besetzt, sehe ich es eher positiv. Das ist auch ganz cool für einen Verein, wenn er sagt, ja,
nochmal, ich finde das nicht negativ, was er gesagt hat. Entschuldigung, ich finde es nicht negativ, was er gesagt hat. Ich finde die Aktion an sich verstörend.
Ja,
weil du als Verein keinen Einfluss darauf hast, was dann in diesen Minuten passiert. Und das Ganze wenige Minuten, wenige Augenblicke, bevor die Mannschaft einläuft.
Ja?
Habe ich so noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich mache den Job schon 3 Jahrzehnte, habe ich in keinem Bundesliga-Stadion so erlebt. Werde auch nicht empfehlen, das nochmal so zu machen.
Der etwas andere Verein halt. Es ist Zeit, dass du solche Erfahrungen hier in Bremen hast. Nein, aber ja, was glaubst du denn, was der sagt?
Du hast jetzt eben, wir streiten uns jetzt mal. Du hast jetzt eben zweimal in deiner Anmoderation, um mich hier irgendwie aufs Glatteis zu führen, hast du zweimal das Wort Euphorie benutzt. Als ich die Kolumne gestern abgegeben habe in meiner WK-Redaktion, also fertig hatte und dann wird immer nochmal drüber gelesen von einem Kollegen, die erste Reaktion war, ach JJ, jetzt musst du wieder auf die Euphoriebremse treten. Jetzt kommst du auch mit dem Wort Euphorie. Also jetzt mal alle ein bisschen back to earth, würde Kalle Rummenigge sagen, ja. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen gegen den Tabellenletzten. Es gibt jetzt nicht Euphorie auf Platz 16. Ne? Also das war ein wichtiger Sieg. Es war super wichtig für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans, dass diese Zählerei mal aufhört mit den 13 nicht gewonnenen Spielen. Aber die Lage ist unverändert prekär. Es gibt jetzt keinen Grund für Euphorie. Es gibt jetzt sehr wohl Hoffnung und Glaube, dass diese Mannschaft in der Lage ist, Spiele zu gewinnen. Da musste man ja zwischenzeitlich dran zweifeln und das ist total gut und positiv. Dazu haben auch dann die Umstellungen des Trainers beigetragen, da werden wir noch drüber reden heute. Aber es gibt ja keinen Grund, jetzt euphorisch zu sein. Also es wird jetzt kein Selbstläufer dieser Klassenerhalt, der nur wegen dem, was man da gegen den Tabellenletzten Heidenheim jetzt gesehen hat, an Stimmung und an Leistung.
Kommt da jetzt noch was, weil du hast ja deine Worte eingeleitet. Hast du
geredet schon wieder.
Nee, du hast gesagt, wir streiten uns jetzt mal. Worüber sollen wir uns jetzt streiten?
Ja. Über das Wort Euphorie. Wieso sagst du Euphorie? Zweimal.
Ach so,
wo machst du denn jetzt die Euphorie fest bei Werder?
Also du möchtest das Thema abschließen, alles klar. Verstehe ich auch ganz gut. Euphorie entsteht dann halt mal durch so ein Spiel, wenn eine Niederlagenkette gerissen ist, mit der das Abstiegsgespenst schon über dem Weserstadion vernehmlich geklingelt hat. Klingelt man mit Ketten? Nee, rasselt. Gerasselt.
Du musst an deinen Bildern arbeiten, was so ein Sieg mit dir doch macht als Bremer wieder.
Ne? Ich bin auch immer noch euphorisch, ja, wahrscheinlich ist es das. Nein, aber du hast ja völlig recht. Aber es geht ja beides. Du kannst ja euphorisch sein über so einen Sieg, der natürlich nur 3 Punkte bringt, aber dann eben auch das Ende einer sehr, sehr langen Serie. Und auf der anderen Seite wissen, dass es natürlich so weitergehen muss und dass dieser Sieg, das gehört ja auch zur Wahrheit, gegen den Tabellenletzten eingefahren wurde, der nun wirklich nicht besonders leistungsbereit schien am Samstag. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Warum willst du dich streiten? Rede doch einfach weiter. Daniel Thune hat einen guten Job gemacht. So.
Nochmal abschließend zu deiner Euphorie da und der Euphoriebremse meines Kollegen beim Weserkurier, die er mir unterstellt hat. Ich würde halt einfach sagen, Leute, lass es nicht Euphorie nennen, es ist Erleichterung. Das ist eigentlich das, was ich wahrnehme bei allen Beteiligten. Erleichterung. Dass diese Negativserie gerissen ist, eine Erleichterung darüber, dass wieder Dinge funktioniert haben und dass du 3 Punkte gesammelt hast. Der Spieltag war jetzt nicht ganz so optimal, weil St. Pauli leider nicht mitgespielt hat. Die haben überraschend in Hoffenheim ja gewonnen. Sonst wäre das noch sehr viel cooler gewesen in der Tabelle unten, ja. Aber Werder hat gewonnen. Wir haben Tore gesehen. Wir hätten noch mehr Tore sogar sehen können.
Ne? Müssen, würde ich mal sagen. Müssen.
Erste Halbzeit, ja. Und dazu hat natürlich Daniel Thun beigetragen. Der ist jetzt nicht besonders gut weggekommen in den ersten drei Spielen. Dadurch, wie die Mannschaft aufgetreten ist, auch dadurch, dass das ein oder andere, was er sich so überlegt hatte, nicht aufgegangen ist. Oder von den Spielern ihm das Vertrauen nicht zurückgezahlt wurde in Einzelfällen. Aber ich fand, jetzt hat er das sehr, sehr gut gemacht. Das war mein erster Gedanke vor dem Spiel, als ich die Aufstellung sah, die Formation gesehen habe, habe ich gedacht, jo, 10 Positionen davon, das habe ich selten bei Werder, muss ich sagen. 10 Positionen davon hätte ich genauso aufgestellt, wenn man mich gefragt hätte. Eine nicht. Darfst du raten, welche? Nein, Romano Schmid. Ich hätte halt Romano Schmid in der zweiten Halbzeit erst reingebracht. Muss aber sagen, Gott sei Dank bin ich nicht Werder-Trainer, sondern Daniel Thun.
Das sage ich das, auch, ja.
Das war natürlich. Ich will mich ja nicht hier zu groß machen. Ja, ich bin kein Bundesliga-Trainer. Ich finde, das war ein richtig gutes Spiel von Romano Schmid. Und ja, der eine oder andere sagt, ja, aber der hat ja da fast das leere Tor nicht getroffen und so. Ja,
nein,
passiert.
Der hat ein gutes
Spiel Kacke gemacht. Am Schuh, hast du Kacke am Schuh. Das ist nun mal so im Fußball. Aber ich fand, das war richtig gut. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, welche Rolle er gespielt hat in diesem Spiel. Nämlich nicht mehr dieses, ich bin der zentrale Spielmacher und über mich läuft jetzt hier alles. Genau. Sondern der Trainer hat ihn nach links draußen geschoben. Es ist ja jetzt ein System mit Viererkette, nennen wir es 4-3-3. Meinetwegen, dann ist er vorne, der links außen und kann von da immer wieder, von da hat er ja auch dann das Tor von Milosevic vorbereitet. Punktgenau kam der Ball. Endlich. Ne? So, und scherzhaft hat ein Kollege zu mir gesagt nach dem Spiel, ja, der wird deine Kolumne und deinen Podcast gehört haben letztes Mal. Und dann würde er sagen, den zeige ich es jetzt. Nee, ich habe das schon mal gesagt, ich mag den wirklich sehr, Romano Schmid, weil ich finde, ist einer der besten Fußballer. Und wenn ich den kritischer anpacke, das habe ich auch letzte Saison schon mal gemacht bei Grün auf Weiß, dann deshalb, weil er es besser kann. Und dass er es besser kann, hat er jetzt allen gezeigt. Und wenn er das häufiger aufs Feld kriegt, dann gibt es erstens keinen Grund, ihn zu kritisieren. Zweitens gibt es keinen Grund, ihn nicht aufzustellen. Und dann gibt es auch keinen Grund, warum er nicht im Sommer zur Weltmeisterschaft fahren sollte. Aber das liegt an ihm. Er muss diese Leistung zeigen. Jetzt hat er ja nochmal deutlich gemacht, dass wir mit der Kritik recht hatten in den letzten Wochen und Monaten, denn er kann es besser.
Also ehrlicherweise hätte ich, um das nochmal aufzunehmen, ich durfte ja eben raten und bin nicht drauf gekommen auf Romano Schmid, aber da hast du natürlich recht. Du hattest letzte Woche empfohlen, ihm durchaus mal eine Pause zu geben. Frage wäre dann gewesen, wer spielt dann stattdessen? Sami Mangula wäre natürlich ein Kandidat.
Ich hätte verletzt, das geht dann leider nicht. Ja.
Das geht nicht, weil er verletzt ist. Ich hätte aber auch so ein bisschen auf Marco Gröge getötet, weil das auch nicht unbedingt die Position ist, in der er richtig gut klarkommt. Aber er hätte mich an der Stelle auch gefragt, wen hätte man stattdessen aufstellen können, statt Marco Grüll. Justin Jimmer war auch wirklich nicht überzeugend, auch wenn er jetzt weiter vorne gespielt hätte in dem Fall.
Ja, Justin hat mir im Abschlusstraining nicht gefallen, muss ich sagen. Da war auch Torschusstraining dabei. Mhm. Habe ich mir intensiv angeschaut, mache ich immer gerne. War früher schöner, als wir Leute wie Pizarro da hatten im Torschusstraining. Da hast du wirklich Sachen gesehen, dann konntest du mit der Zunge schnalzen. Heute siehst du sowas nicht, will ich mal vorsichtig formulieren. Und da hat er mir einfach nicht gefallen. Da habe ich schon gedacht, oh, hoffentlich schlechtes Abschlusstraining, gutes Spiel. Und als ich dann die Aufstellung sah und sagte, er spielt nicht, dachte ich, na gut, kann ich verstehen. Ne? Und jetzt mal gucken, was die Mannschaft denn daraus macht. Denn es lag jetzt sicher nicht nur an seiner Performance beim Abschlusstraining, sondern die Idee dahinter in den letzten Spielen, als Justin von Anfang an rechts gespielt hat, war ja, dass er dieses Tempo, diese Tiefe da reinbringt. Aber da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass dann vorne zu weniger Trag dabei rumkam. Und deshalb war das angebracht, das umzustellen. Und letztlich war er am Ende am zweiten Tor ein bisschen beteiligt. Ne?
So, und so, ja, ich glaube sogar, er hat danach sich selber gefeiert für das Tor. Es waren zwar noch 2 Heidenheimer danach am Ball, und zwar entscheidend, aber egal. Ich glaube, Justin Jimmer ist vom Feld gegangen und hat gesagt, siehste, habe ich mal wieder genetzt. Aber ist auch,
hätte ich mal besser von Anfang an gespielt. Ne?
Ja, womöglich hat er auch das danach gedacht. Aber zu Romano Schmid muss man sagen, du hast ja vollkommen recht, tatsächlich angefangen hat er so auf der linken offensiven Außenbahn. Das war nicht mal hinter einem zentralen Stürmer, sondern er war so eine Art Linksaußen. Aber er hat sehr viel Freiheiten bekommen, habe ich das Gefühl, war sehr viel unterwegs. Aber klar ist auch, und ich meine, das hat ihm wirklich gut getan, die Last, die als zentraler Spielgestalter vorher auf seinen Schultern lag, die hatte er nicht mehr, denn diesen Job hat ja Cameron Puertas übernommen. Manchmal fehlt mir bei ihm die Übersicht und manchmal will er auch viel zu viel, habe ich das Gefühl. Aber er hat es natürlich schon richtig gut auch gemacht. Er war einer der stärksten Bremer und hat dann eben Romano Schmid dann einfach gewisse Freiheiten gelassen dann auch. Also der Trainer, aber eben dadurch, dass Puertas gespielt hat, konnte der Schmied dann einfach mal so ein bisschen übers Feld touren und da wirken, wo er es gerade für richtig hielt. Und ich glaube, das war der Schlüssel dann zu seiner guten Leistung, sagen wir es mal so.
Ich denke auch, dass du da einen Punkt triffst. Es hat sehr viel damit zu tun, wer neben ihm im Mittelfeld spielt und welche Rolle die dann ausführen. Und du hast jetzt natürlich in einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten, ne, das wirst du jetzt nicht gegen jede Mannschaft in den nächsten Wochen so praktizieren können, gehört zur Wahrheit dann auch dazu, weiß der Trainer auch. Du hast mit Zennelin einen defensiven Sechser gehabt und im Prinzip davor dann zwei zentraloffensive Spieler mit Puertas, der immer besser in Fahrt kommt jetzt, wo er das Vertrauen von Daniel Thun spürt. Und mit Jens Day, der auch viel mehr Offensivaktionen dann dadurch hatte, was wir ja schon eine ganze Weile nicht mehr von ihm gesehen haben. So, wenn du dann mit Puertas und Stay die zwei Leute im zentraloffensiven Mittelfeld hast, dann hast du diese Last nicht mehr, wie du es gesagt hast bei Romano, der auf der linken Seite da mit vielen Freiheiten arbeiten kann. Und Romano ist halt unverändert wichtig gegen den Ball. Das war er in den letzten Wochen und Monaten auch. Aber ich finde, das reicht halt nicht für so einen klasse Offensivspieler. Deshalb war es wichtig, dass er das andere auch gezeigt hat. Und ich hätte ihm gegönnt, wenn dieser Ball in der ersten Halbzeit halt nicht an den Pfosten, sondern reingegangen wäre. Aber das darf man ihm jetzt nicht vorwerfen. Also das gehört im Fußball einfach dazu. Steht es 3-0, geht er rein und so geht er halt nicht rein. Ja. Er wird wieder Tore schießen, wenn er so weiterspielt.
Das muss man ihm auch nicht mehr vorwerfen, nachdem das Spiel am Ende mit 2-0 gewonnen wurde. Aber das war natürlich auch, das gehört zu diesem Spiel. Über Milosevic brauchen wir nicht reden. Ich glaube, wenn der das...
Die fand ich viel krasser, ja.
Ja, naja, klar, wenn er das 100 Mal im Training versucht, den Ball vor dem rechten Pfosten reinrutschend am linken Pfosten vorbeizuschießen. Ich glaube, das schafft er nur einmal. Das bleibt also schon ein Thema auch, die Chancenverwertung. Romane Schmid hast du selber angesprochen, der hat zweimal die Chance. Und dann hast du, auch wenn es weh tut, aber dann hast du Keke Topp auch nochmal, der allein aufs Tor läuft. Und ja.
Das habe ich übrigens nicht verstanden, warum er dann abgeschlossen hat. So, ne? Nee, also er hätte noch weiterlaufen können, er hätte Entscheidungen treffen können. Ich gehe am Torhüter vorbei. Aber den Ball irgendwie in den Oberrang zu schießen, ist nett für die Leute, die da sitzen. Da sind sie auch am Spiel beteiligt, aber er war nicht nötig und hätte sich ja noch rächen können. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hätte Heidenheim ein Tor gebraucht und dann sieht
so,
das Spiel plötzlich anders aus.
Das war vor dem 2-0,
aus, ne?
Genau, das war ja wirklich sehr, ich glaube, wurde nochmal angepfiffen, ich glaube nicht, ne? Nach dem 2-0. Ich glaube, das Thema war doch durch.
Ich glaube, es war dann sehr schnell durch. Ich glaube nicht, dass nochmal angepfiffen wurde, aber ist auch egal. Ich verstehe nicht, warum Topp halt diese Chance nicht besser ausgespielt hat. Das sollte man mit ihm üben, denn wenn wir nochmal in so eine Situation kommen, sollte er es besser machen.
Ja, aber es war der Kopf. Völlig klar, dass er in so einem Moment dann weiß, wenn ich jetzt das zweite Tor mache, bin ich zumindest der kleine Held in der Euphorie, die danach womöglich entsteht. Ja. Oder in der Erleichterung, um es mit deinen Worten zu sagen. Und das war ihm zu wichtig, da ein Tor zu schießen. Und deshalb hat er zum falschen Zeitpunkt abgeschlossen und dann eben auch ja, überhastet. Wie auch immer man das, ich weiß nicht, was da genau vorgeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm als jemand spielerischen Möglichkeiten mangelt, so einen Ball in andere Form aufs Tor zu bringen, sagen wir mal. Aber wenn du halt nervös bist und willst unbedingt, ja, dann passiert sowas schon mal.
Vielleicht hatte er auch Sorge, dass der Heidenheimer Abwehrspieler ihm zu nahe kommt, ne? Das kann ja auch sein, ne? Also dass er ist ja nicht der Schnellste, dass er dann gedacht hat, okay, ich habe jetzt vielleicht noch einen Ballkontakt und dann habe ich Gegnerkontakt von hinten. Aber der war gar nicht so schnell, der Heidenheimer Abwehrspieler in dem Fall. Er hätte durchaus noch gehen können, auch am Torhüter vorbei, reinschieben, wie auch immer.
Ja, und selbst wenn der zu nah kommt, dann weiß ja auch ein abgezockter Stürmer, was ich mache. Dann schirme ich den Ball so ab, dass der mich nur faulen kann und ich am Ende einen Elfmeter bekomme. Also, oder eben abschließe. Also, naja, gut. Selbst in einem solchen Spiel, wo Werder mal wieder zwei Tore gelungen sind, was ja auch nicht oft vorkommt, ist das immer noch ein Thema, das uns beschäftigt oder Werder beschäftigen sollte. Dass die Stürmer halt nicht mit der Qualität abschließen, die sie eigentlich an den Tag legen sollten.
Ja, aber trotzdem, du hast 2-0 gewonnen und ich fand es ganz, ganz interessant, was Milosevic nachher gesagt hat. Also er meinte, seit ich hier bin, und der Junge kam ja so zweite Januarwoche, seit ich hier bin, hat hier noch keiner gelacht.
Ja.
Und jetzt lerne ich meine Mitspieler mal ganz anders kennen. Das macht ja was mit der Mannschaft. Also diese 13 Spiele haben was gemacht, genauso wie die 3 Niederlagen, was mit Daniel Thun gemacht haben, das hat man ihm ja auch angemerkt. Kann jetzt nichts für die 13 Spiele, unter ihm waren nur die 3. Und dann hast du halt wenig positive Atmosphäre und das hast du jetzt durch diesen Sieg gegen Heidenheim.
Ja.
Also, darauf kannst du jetzt aufbauen, aber dadurch hast du die Klasse nicht gesichert. Ne? Das meine ich halt mit diesem Euphorie ist Fehl am Platz, Erleichterung ist es. Und jetzt musst du darauf aufsetzen. Das wird jetzt bei Union am Wochenende deutlich schwieriger und danach kommen ja auch keine einfachen Gegner, aber vorentscheidende Gegner. Ne? Du hast dann Kontakt zu anderen Kellerclubs, unter anderem Mainz, die mal weit hinter dir standen, inzwischen vor dir stehen und dann Wolfsburg, wo man ja auch fassungslos am Wegesrand steht, wie man einen Verein mit so wahnsinnig vielen Mitteln, finanziellen Mitteln, immer wieder so ins Tal manövrieren kann. Da muss Werder hin, dann nach Wolfsburg. Und das sind so Spiele, Mainz und Wolfsburg, da kannst du sehr viele Weichenstellungen vornehmen für den weiteren Saisonverlauf, im Guten wie im Schlechten. Ja. Fakt ist, du musst Spiele auch mal überraschend gewinnen oder überraschend Punkte holen, wenn du es nach 34 Spieltagen geregelt haben möchtest, wenn du also unten die letzten drei Plätze hinter dir lassen möchtest. Und da hilft dir natürlich eine positive Atmosphäre, da hilft dir, dass du zu null gespielt hast, da hilft dir, dass du mal zwei Tore geschossen hast, einfach für den Kopf. Ne? Mhm. Kopfkino in dieser Mannschaft ist auch wichtig, dass du jetzt wieder dran glaubst, okay, wir können was.
Ja, wir können gewinnen. Also wir können was. Ja. Auch das gehört ja dazu. Werder hat ja die letzten Wochen gar nicht immer so schlecht gespielt. In der Box waren wir regelmäßig enttäuscht und sie regelmäßig enttäuschend unterwegs. Aber das ist ja vielleicht der Vorteil, dass man sich daran auch erinnern kann. Dass man sagen kann, ja, es ist nicht alles nur schlecht gelaufen. Wir haben auch nicht immer nur gespielt wie ein Tabellenvorletzter. Und jetzt wissen wir dazu auch noch, wir können Spiele gewinnen, selbst wenn es dann der Tabellenletzte ist. Das ist die Gesamtheit, um die es jetzt geht, mit der man dann auch hoffentlich, sagen wir mal, das Niveau hält, beziehungsweise vielleicht ja auch nochmal steigert, weil das wird ja gegen Union durchaus notwendig sein. Das ist nicht so einfach, da mal eben hinzufahren und die wegzuhauen. Die sind ja auch nicht gerettet und gelten aber dann auch als sehr leistungsbereite Mannschaft.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Ja. Und das Sportliche ist ja nur das eine. Und das ist ja was ich eigentlich in der Kolumne herausarbeiten wollte diese Woche. Oder herausgearbeitet habe. Es geht ja auch darum, wie du als Werder Bremen dich da gerade präsentierst. Ne? So, wir hatten jetzt immer die Diskussion um diese 13 Spiele. Das lenkt natürlich total ab von anderen Themen, die du so hast. Mhm. Ne? Aber als jemand, ich bin ja neutral. Ich schaue da als Außenstehender drauf. Ne? Ich habe nicht das Double mit am Marktplatz gefeiert und so Sachen. Ich schaue da als Außenstehender drauf, habe aber Werder in meinem ganzen Leben, wie so viele Menschen in Deutschland, immer als positiv, als sympathisch wahrgenommen. Ein Verein, der, das weiß ich auch aus meiner Kicker-Zeit noch, wo wir 100 Analysen gemacht haben, immer zu den sympathischsten und zeitweise sogar war es der sympathischste Verein der Bundesliga, zählte immer schon zu den sympathischsten. Aber er war dann Ende der 2000er Jahre auch der sympathischste, der beliebteste. Und davon sind wir natürlich ganz weit entfernt. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass du 13 Spiele nicht gewonnen hast. Du kannst auch total sympathisch absteigen und wieder aufsteigen. Das machen andere Vereine ja vor. Freiburg hat es super immer hinbekommen, St. Pauli auch, muss man sagen. Du musst also nicht alles in Trümmern legen. Ne? Du musst nicht so ein Chaos-Club werden, wie es andere sind. Ne? Ich hatte als Beispiele die Schalker genannt. Ich habe sie jahrelang begleitet. Das ist wirklich ein Chaos-Verein.
Köln, HSV.
Die Ecken Kölner sowieso. Die Hertha, wo für Fans sogenannte Fans eine ganz komische Rolle immer wieder mal einnehmen, HSV und so weiter, sind ja so Vereine, wo wir als Bremer oder Werder-Fan an sich immer so ein bisschen hingeschaut hat und sich gewundert hat. Mhm. Genauso hat man halt von anderen Orts immer auf Bremen geschaut und hat so gesagt, ja, da ist die Werder-Familie und da ist die Welt noch in Ordnung und das sind gute Kaufleute. Und ich finde, dieses Bild bröckelt im Moment sehr und ich hoffe, es bröckelt nicht so sehr, dass du nachhaltigen Image-Schaden hast. Nimmst du das auch wahr, dass Werder sich
Also verändert? Erstmal muss man sagen, dass natürlich der sportliche Erfolg der Nullerjahre, und der war ja nun vernehmbar, einen ganz großen Anteil hat an den Sympathiewerten des SV Werder. Frag dich mal, wie stark in dieser Hinsicht Bayer Leverkusen zugelegt hat in den letzten zwei Jahren. Und das lag ja nun ausschließlich am sportlichen Erfolg der Mannschaft. Aber klar ist auch, Werder hat relativ wenig sympathische Schlagzeilen in der jüngeren Vergangenheit gemacht. Und ich habe dabei auch dran gedacht, der SVW ist auch der einzige Verein, dessen Trainer in einen Impfpass-Skandal verwickelt
Stimmt,
war.
Stimmt, das hatten wir ja auch noch. Ja.
Das verbucht man ja auch eher nicht auf der sympathischen Seite. Also da kam einiges zusammen, das ist richtig, wobei ich da nicht genau weiß, ob das bundesweit immer so dann auch wirklich wahrgenommen wird mit dieser Leihspieler-Posse und den
doch,
anderen
doch,
Dingen.
Doch, ja, doch. Das ist so. Dann, wenn wir das mal zusammenzählen, was da jetzt so war, ne? Du hast jetzt also Impfpass-Skandal.
Wollte ich gerade tun, aber
ist ja schon ein paar Jahre her, ne? Aber gehört ja dazu, man hat ja vollkommen recht, da hat Werder ein ganz merkwürdiges Bild abgegeben und die Leute im Land haben sich die Augen gerieben, wie bei Werder. Ne? Das hätte jetzt überall erwartet, aber doch nicht in Bremen und nicht in dem Verein. Ne? So, du hast dann jetzt frisch diese Bilder aus St. Pauli von den Fans, die die Mannschaft wegschicken. Ne? So, das sind Bilder, die verbreiten sich gerade in der heutigen Zeit in den sozialen Netzwerken und davon bleibt immer irgendwie was hängen. Ne? Dann hast du diese Leihspielerposte gehabt, wo entscheidende Leute im Verein sich nicht auskannten und dann Clemens Fritz haben hängen lassen und er selber es dann auch nicht besser wusste, weil ich immer noch sage, das müssten seine Mitarbeiter wissen. Mhm. Die ganze Boniface-Farce von A bis Z. Dann fängst du schon an im Sommer mit wieder einer Anleihe, wieder also Geld pumpen bei den Fans. Als es anfing mit den Anleihen, da waren das immer die Krisenclubs, Kaiserslautern hier, mein Verein, allen voran, wo man dann gedacht hat, oh Gott, jetzt müssen die Fans auch noch für die ganzen Fehler blechen und werden ihr Geld nie wiedersehen. Ne? Also die Anleihe hat ja einen sehr negativen Touch im deutschen Fußball, da können euch viele Vereine anschauen. Dann hast du die Online-Petition. Also wer hätte denn gedacht, dass sowas mal bei Werder möglich ist, dass es eine Online-Petition gibt mit tausenden Unterschriften gegen das Wirken der Vereinsführung und so Dinge. Jetzt dann halt die Nummer mit der Rede da vom Oberfan im Stadion, lauter Sachen. Das sind halt Bilder, wenn du das alles zusammenwirfst, dann gibst du als SV Werder Bremen kein gutes Bild ab. Und das ist ganz weit weg von deinem Markenkern. Und dieser Markenkern, der basiert nicht nur auf diesem Double 2000er Jahre, wie du eben meinst. Das sind auch die frühen 90er, die späten 80er, als es mit Rehagel anfing, als die Titel geholt wurden. Meister, Pokalsieger, Europapokalsieger. Damals hat die Nation vom Fernseher gesessen, hat mit den Werderanern gefiebert bei diesen ganzen Wundern, die die geschafft haben.
Ich war dabei. Das waren Werderwunder, um dir das Stichwort zu
geben. Genau. Die Wunder von der Weser. Ja. Ich saß ja selber vom Fernseher und habe diese Spiele gesehen. Ne? Und egal, wie lange das ging, am nächsten Tag war Schule, ganz egal. Du warst einfach für Werder, weil das immer so unterhaltsam war. Und dann plötzlich brauchten die einen 5-0-Sieg und schaffen einen 5-0-Sieg. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das war spektakulär und da hat man mitgefiebert. So, und daraus speist sich ja diese ganze Sympathie für diesen Verein. Und davon ist halt ganz, ganz wenig noch übrig. Und das ist ein Erbe. Über Generationen ist das ein Erbe. Das ist von den Böhmerts, Rehagels, Lemkes. Dann kommst du zu Schaf, Alofs. Da ist eine Menge aufgebaut worden an einer sehr positiv besetzten Marke SV Werder Bremen. Europaweit strahlte die. Es strahlt sie wenigstens noch deutschlandweit, aber sie strahlt. Und sowas hast du schneller kaputt gemacht, als dass du es aufgebaut hast. Das kannst du richtig nachhaltig beschädigen und da ist Werder auf dem Weg zu gerade. Sie müssen aufpassen, meiner Meinung nach, da die Kurve wieder zu kriegen.
Naja gut, also die Aktion mit der Fanrede bewerte ich anders. Die würde ich, um dir ein bisschen entgegenzukommen, allenfalls mal als neutral dann
ist der kategorisieren. Punkt von allen, die ich jetzt aufgeführt
ist auch okay. Ich glaube trotzdem, dass das deutschlandweit nicht unbedingt immer so eine große Strahlkraft hat, wie du daraus machst. Und trotzdem sage ich auch, das Image hätte man besser aufpolieren können in den letzten Jahren. Ne? Tatsächlich auch, wir hatten ja auch den Abstieg, kam ja auch noch dazu. Ne? Und da gab es auch dann immer mal Streitereien in dem Zusammenhang, das wissen wir ja alles, innerhalb der Mannschaft. Ich kann mich erinnern, dass Niklas Füllkrug und Clemens Fritz aneinander geraten waren. Sowas hat natürlich dann auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung. Das ist ja mit allen Dingen oder mit fast allen Dingen, hast du vollkommen recht. Was sollen sie machen, außer bei Union Berlin gewinnen? Weil am Ende baust du dir dein Image ja durch die tägliche Arbeit. Dadurch, dass du das, was du tust, was jeder in seinem eigenen Bereich tut, dass du es gut machst. Und dann wird automatisch ein gutes Image draus. Es geht ja jetzt nicht darum, dass du dem Verein eine Image-Kampagne empfiehlst, sondern es geht ja darum, wieder bessere Arbeit zu leisten und das ruhig und mit der nötigen Sorgfalt zu tun. Dann kommt vieles von alleine. Das ist doch die Quintessenz dessen, oder?
Ja, man muss auf zwei Ebenen arbeiten. Das eine ist das, was jetzt in den nächsten Bundesligaspielen passieren muss. Das sind Trainer und Mannschaft. Die müssen Punkte holen, damit du in der Bundesliga bleibst. Wobei dein Image nicht alleine mit der Liga-Zugehörigkeit zu tun hat. Ne? Du kannst auch sehr sympathisch auf- und absteigen, wie ich vorhin erklärt habe.
Ja.
Und die andere Arbeit muss ja im Verein stattfinden. Das heißt, deine Außendarstellung und auch deine Kaderplanung, deine ganze Managementleistung, auch deine wirtschaftliche Kraft, die du hast, die musst du verbessern. Du musst in so vielen Bereichen besser werden, wenn du die Marke SV Werder Bremen wieder besser positionieren möchtest. Und ich störe mich dann an so Aussagen. Ich weiß, wie er es meint. Ne? Klaus Filbri neulich in einem Interview, als er die Werder-Familie quasi so ein bisschen einschwören wollte auf Abstiegskampf, dann sagt er halt eben nicht, wir müssen jetzt kämpfen und zusammenhalten, sondern Das Wort war, glaube ich, Resilienz. Wir brauchen Resilienz. Ne? So, dann sehe ich jetzt die Hälfte der Mannschaft und den einen oder anderen googeln. Wo spielt denn Resilienz? Wer ist das? Kriegen wir denn noch oder so? Ne? Also jetzt überspitzt formuliert.
Können wir ausleihen vielleicht.
Das ist doch jetzt kein Wort, was du da bringen kannst. Und da entfernen sie sich ein bisschen von dem sympathischen Fußballverein, der für alle da ist. Resilienz ist ein Unwort in dem Zusammenhang. Da kann ich
ja, weil Resilienz ja im eigentlichen Sinne bedeutet, dass du mit all den Sachen, die auf dich einstürzen, fertig wirst. Aber
dazu, ja.
Wer da muss sich stemmen dagegen? Es geht nicht um den Umgang, weil Resilienz bezieht sich schon auf Dinge, die du gar nicht beeinflussen kannst. Ne? Mit der Weltlage, da muss ich resilient umgehen, weil ich kann nichts dafür, wenn die alle durchdrehen. Aber mit dem Abschiedskampf, da kann ich ja sehr aktiv dagegen arbeiten.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoor Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Ja, und Werder muss sich stemmen, wie du sagst, oder wie man es vielleicht besser gesagt hätte, dann auch als Vereinschef. Aber Werder muss vor allen Dingen auch verstehen, dass man nicht ohne Grund da unten im Tabellenkeller gelandet ist. Dass es da ganz viele Fehler gibt, die gemacht wurden, Fehleinschätzungen, keine gute Arbeit gemacht. Die Tabelle ist die Quittung für die Arbeit, die du machst.
Ja.
Das musst du verstehen und erst wenn du das wirklich ehrlich verstanden hast, und ehrlich verstehen ist nicht das, was jetzt im Verein erzählt wird, zum Beispiel, ja, wir haben ja nach einer ehrlichen Analyse oder nach einer umfangreichen Analyse uns von Marvin Ducksch getrennt und dann Victor Boniface geholt. Die Analyse will ich aber mal sehen, Leute. Ne? Also da würde ich den Analysten, aber da würde ich halt Geld zurückholen von dem. Na, kannst du ja nicht ernsthaft machen. Also du brauchst eine ehrliche Analyse. Die fehlt mir hier und da. Also Werder ist Weltmeister im Analysieren und sagen dann immer, sie haben den besten Prozess ever durchgezogen, den professionellsten und hier und da. Die Ergebnisse sprechen halt eine ganz andere Sprache. Du musst anders mit Problemen umgehen, du brauchst ein anderes Problembewusstsein. Und dann musst du an Lösungen arbeiten. Und wenn das die Handelnden, alle Handelnden jetzt da, auf allen Ebenen im Verein nicht hinkriegen, dann musst du punktuell Veränderungen vornehmen. Ja. So weitermachen wirst du nicht können.
Nein, richtig. Insofern hast du es nochmal sehr dezidiert aufgeführt. Es geht um mehrere Ebenen. Das eine ist die strukturelle, langfristig orientierte Ebene, die ja letztlich auch dafür verantwortlich ist, wo man sich gerade befindet. Das andere ist aber die tägliche Arbeit und die ist jetzt zu leisten. Und da geht es um das Spiel gegen oder bei Union Berlin. Da werden übrigens ganz viele Fans hinfahren und die Mannschaft unterstützen. Ich weise nur nochmal darauf hin.
Ja, wie aber immer bei Werder Auswärtsspielen. Das ist ja ein Pfund, das ist ja ein Traditionsverein. Hier reist ja nicht Hoffenheim oder RB Leipzig. Hier reist der SV Werder Bremen mit allem, was dazugehört.
Ja, so viel
das
zu dem Thema.
Das weiß ich sehr wohl. Ja, das weiß ich sehr wohl, aber das eine mit dem anderen nichts zu tun. Du versuchst das immer zu verknüpfen.
Naja, weil man es vielleicht verknüpfen sollte. Aber ist doch auch egal, JJ. Was erleben wir jetzt nochmal so zum Abschluss? Was erleben wir da in Berlin jetzt? Eine selbstbewusstere Mannschaft auf jeden Fall, aber auch eine ähnlich erfolgreiche Mannschaft?
Ah, ich gucke ja nicht gerne in die Glaskugel, weißt du. Ich hoffe, dass wir eine Mannschaft sehen, die nicht durch ein Gegentor zurückgeworfen wird. Sollten wir ein frühes Gegentor zum Beispiel kriegen und Union führt 1-0. Dann hoffe ich, dass jetzt einfach durch diese Erfahrungen aus dem Heidenheim-Spiel, durch dieses, hey, wir haben jetzt ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere Freude am Fußball, ein anderes Zutrauen, das ist vielleicht das Wort, ne? Auch in den Nebenmann, dass du dadurch auch ein bisschen widerstandsfähig dann bist in so einem Spiel.
Resilient womöglich. Nein, widerstandsfähig ist völlig richtig, ja.
Erinnert mich übrigens, lass es mich einstreuen. Kleine Anekdote von früher, wie Ralf Rangnick, einer der besten Trainer, die ich je erlebt habe in meiner Zeit auf Schalke damals, zu Rudi Assauer ins Büro ging bei der Kaderplanung und sagte, Rudi, wir brauchen unbedingt noch einen Right Back. Rudi nimmt dreimal die Zigarre in den Mund und sagt, mit Engländern haben wir immer schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, man muss mit den Wörtern ein bisschen aufpassen. Ja, Resilienz bei Union gerne. Ich wünsche mir einfach, dass das vielleicht schon das Spiel ist, wo du überraschend punktest. Du wirst überraschend punkten müssen. Guck dir mal an unten, wie die Mannschaften, die vor ein paar Wochen noch im Keller waren, da rausgekommen sind. Diese Mainz, diese Augsburg, verfolgt mal die Ergebnisse und die Wege. Die haben ganz überraschende Punkte genommen unterwegs, sonst hätten sie es nicht geschafft. Das muss Werder auch schaffen. Union wäre ein Spiel, wo sich das anbietet. Und gerade jetzt, wo wir wieder mit Mittelstürmer spielen, Das ist ja auch ein wichtiges Learning aus dem Spiel in Heidenheim. Ne? Wir haben Milosevic vorne drin. Wir haben einen echten Stürmer, der kann köpfen und schießen. Und den kann man anspielen und der will auch. Da können wir dann auch auswärts, glaube ich, was holen. Ja. Punkt mindestens, sage ich. Jetzt wage ich doch mal die Glaskugel.
Ich tippe ja immer 1-1, das weißt du, aus meiner Tipprunde, das ist auch bekannt. Immer 1-1 und ich liege selten richtig damit, aber es ist halt für mich das richtige Ergebnis, um es zu tippen. Weil wenn es dann besser wird, freue ich mich halt für Werder und habe halt nicht richtig getippt. Und wenn es schlechter wird, was in der Regel der Fall war in den letzten Monaten, dann muss ich es halt auch hinnehmen, habe ich es versucht. Ich glaube auch, so ein Unentschieden wäre gar nicht schlecht. Wir werden es, ich sage es nicht zum ersten Mal, beobachten in aller Ruhe. Und du hast aber noch ein Verbraucherhinweis. Kann das sein?
Ja, wir werden nicht nur Union beobachten, wir werden alles beobachten, was die nächsten Wochen passiert. Und dann kommt es dazu, dass wir erstmals einen Live-Podcast haben werden. In Lemwerder, Leute, es wird passieren im Begu Lemwerder am 28. März. Das ist ein Samstag oder wie wir hier im Norden sagen, ein Sonnabend. 20 Uhr, wir machen das gemeinsam mit unserem YouTuber-Freund Real Nico. Die Veranstaltung heißt dann auch so, Grün auf Weiß meets Real Nico. Und da werden wir vor Live-Publikum über Werder sprechen. Sebastian Bönig hat sich auch angekündigt, kommt angereist, wird uns auch ein bisschen ein paar Anekdoten erzählen und den einen anderen Hinweis geben, was in so einer Mannschaftskabine eigentlich wann passiert in so einer schwierigen Saison. Stelle ich mir auch sehr spannend vor. Es gibt noch ein paar Tickets dafür. Also Vorverkauf ist schon angelaufen. Findet ihr überall, wo ihr nach Tickets sucht. Grün auf Weiß meets Real Nico. Das ist eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr freue, weil es gibt nichts Schöneres, als mit Werder-Fans dann über Werder zu diskutieren. Und das werden wir an dem Abend machen und dann natürlich auch als Podcast und bei YouTube ausstrahlen.
So sieht's aus, alles klar. Das wird eine spannende Sache, aber erstmal spannend und interessiert sind wir am kommenden Wochenende Union Berlin. JJ, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke euch
da draußen. Machst du dann jetzt aber noch die E-Mail-Adresse, mein Lieber?
Möchtest du das nochmal wieder? Ja, ich kann das natürlich aus dem Stegreif, so überhaupt kein Problem.
Wir haben letzte Woche übrigens, wo du die mal nicht genannt hast, haben wir so viele Mails bekommen wie nie zuvor, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Aber sag sie nochmal.
Also ist das jetzt so eine Verhinderungsmaßnahme oder was genau hast du? Ja gut, grünaufweiß@weser-kurier.de, da könnt ihr uns jederzeit erreichen. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und denkt daran, bleibt grün-weiß.